Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
DRS 2 Reflexe. Der Buchmarkt ist ein hart umkämpfter Markt. Gefragt sind immer mehr die Bestseller, die das Überleben der Verlage garantieren. Wie sich die Zukunft des Literaturbetriebs im und neben dem Internet und durch die Digitalisierung entwickeln wird, ist noch nicht absehbar. Sicher ist, dass es große Veränderungen geben wird. Wie sind da angesichts dieser vielfältigen Veränderung eigentlich die Literaturmagazine aufgestellt und was für eine Rolle spielen sie im heutigen Literaturbetrieb? In der folgenden Sendung geht Sarah Herwig diesen Fragen in einem Gespräch mit Martin Zink nach. Er beobachtet die Szene der Literaturmagazine seit vielen Jahren, ist Literaturkritiker und Publizist. Bis 2006 war er selber Herausgeber eines Literaturmagazins vom Schweizer Literaturmagazin Drehpunkt.
Martin Zink, Literaturzeitschriften, könnte man vielleicht sagen, befinden sich zwischen dem Feuilleton und dem gedruckten Buch. Was genau übernehmen die Literaturzeitschriften für eine Funktion im Literaturbetrieb?
Ja, die Literaturzeitschrift vermittelt sozusagen zwischen Schublade und Schublade des Autors oder der Autorin und dem fertigen Buch. Die Literaturzeitschrift ist auch so etwas wie ein Laufsteg, eine Art Dunkelkammer, ein Ort, wo probiert werden kann, wo erste Gehversuche gemacht werden, wo aber auch vielleicht Auszüge aus einem entstehenden Werk präsentiert werden können. Und zugleich ist das natürlich ein fabelhafter Ort für die Präsentation von Texten, die weder in Buchform noch in Zeitungsform, also beispielsweise im Feuilleton, irgendwo Platz haben. Also in Literaturzeitschriften gibt es auch sehr viel Texte, die anderswo gar nicht vorkommen können, die aber dennoch sehr interessant sind.
Sie sprechen jetzt da vor allem literarische Texte an, nehme ich an. Gibt es auch noch andere Textsorten, die Platz finden in Literaturmagazinen?
Es sind vor allem literarische Texte natürlich, aber es gibt auch Literaturzeitschriften, die mit Rezensionen aufwarten, wo also zum Beispiel Auseinandersetzungen mit Büchern, mit Texten, mit Autoren, Autorinnen, mit Schreibweisen stattfinden, und zum Teil sind dazu natürlich die Literaturzeitschriften auch sehr gut geeignet.
Wenn wir uns den Büchermarkt anschauen, dann sehen wir, dass im Moment so ein bisschen ein Trend herrscht zum Bestseller. Dann sehen wir auch, dass gut sortierte Buchhandlungen immer mehr verschwinden. Auch kleinere, mutige Verlage, wie zum Beispiel in der Schweiz der Engeler Verlag oder jetzt auch der Ammann Verlag. Braucht es in diesem Umfeld überhaupt noch Literaturzeitschriften oder braucht es die jetzt erst recht?
Es braucht sie natürlich jetzt erst recht. Allerdings sind sie eben auch angewiesen auf das Feuilleton, das gelegentlich auf sie hinweisen muss. Und sie sind angewiesen auf Verlage, die sie vielleicht ins Programm aufnehmen oder den Vertrieb irgendwie stützen und garantieren können. Aber in Literaturzeitschriften findet etwas statt, was natürlich unverzichtbar ist, und zugleich sind die Literaturzeitschriften auch diesen Wechselfällen ausgeliefert. Also wenn es den Verlagshäusern an den Kragen geht, kann es den Literaturzeitschriften kaum besser gehen, das ist klar.
Wenn man jetzt die Schweizer Literaturzeitschriftenszene anschaut, dann merkt man, die ist ziemlich klein. Eigentlich gibt es nur drei Magazine. Das ist zum einen das Literaturmagazin Entwürfe, dann Orte und die Lyrikzeitschrift Zwischen den Zeilen. Sind das bereits zu viele für die kleine deutschsprachige Schweiz?
Ja, für die kleine deutschsprachige Schweiz ist das natürlich entschieden zu wenig. Es gibt noch eine Zeitschrift, die in Basel erscheint, Pathos Pate heißt die. Und es gab und gibt immer wieder Zeitschriften, von denen so zwei, drei Nummern erscheinen und die dann wieder eingehen. Aber natürlich ist das gemessen an der Zahl der interessanten Schreibenden in der Schweiz, in der Deutschschweiz, entschieden zu wenig. Also es gibt durchaus Platz für mehr, unbedingt. Es sollte viel mehr Zeitschriften geben. Ich meine, am Beispiel von Österreich kann man ganz gut sehen, da gibt es auf dem relativ engen Raum bei nicht ganz gleicher, aber vergleichbarer Anzahl Einwohner doch eine große Zahl von Literaturzeitschriften.
Ist denn das vielleicht auch ein Problem der Finanzierbarkeit? Also ich nehme an, ein Teil finanziert sich über die Abonnenten, aber das reicht sicher nicht aus. Wie finanziert sich so eine Zeitschrift überhaupt?
Ja, da gibt es natürlich neben dem Abonnement die Möglichkeit, auch Gelder, öffentliche Gelder zu bekommen. Da gibt es relativ großzügige Einrichtungen. Angefangen bei der Pro Helvetia, die sich die Förderung von Literaturzeitschriften auch auf die Fahne geschrieben hat, gibt es noch die Mikrokulturprozent. Es gibt dann die kantonalen Förderungsinstrumente, die verschiedenen Literaturkommissionen, die immer auch Geld geben an Literaturzeitschriften. Also am Geld kann es eigentlich nicht liegen. Es liegt vielleicht an anderem.
Ich möchte trotzdem nochmal zurückkommen auf diese drei Zeitschriften aus der Schweiz, Entwürfe, Orte und die Lyrikzeitschrift Zwischen den Zeilen. Wie unterscheiden sich die? Also was decken die für verschiedene Bedürfnisse ab?
Wenn wir jetzt mal bei der Zeitschrift Zwischen den Zeilen anfangen, so ist das eine Zeitschrift, die sich auf Lyrik konzentriert und poetologische Texte ausschließlich. Und das sind vorwiegend deutschsprachige Texte, gelegentlich auch Übersetzungen. Da werden also die originalsprachlichen Texte neben die Übersetzungen gestellt. Und diese Zeitschrift richtet sich natürlich jetzt vor allem an Leute, die sich sehr speziell für Lyrik interessieren. Und die bekommen dort natürlich unglaublich gute Informationen. Und Entwürfe bringt in jeder Nummer ein neues Thema und lädt Autorinnen und Autoren dazu ein, zu diesem Thema was zu schreiben. Das sind also immer Primärtexte auch, Prosa, Lyrik, es können auch dramatische Texte sein. Und was das Besondere an dieser Zeitschrift ist, sie hat auch einen Teil mit Essays. Sie legt also großen Wert auf essayistische Texte, was in der Schweiz ziemlich einmalig ist. Und hat einen, finde ich, interessanten Fototeil auch. Also sie kombiniert verschiedene Disziplinen und bringt dazu noch Besprechungen auch. Orte wiederum, auch mit thematischen Nummern, wendet sich an ein vermutlich eher kleineres Publikum. Da gibt es eine große Redaktion, die auch mit eigenen Texten präsent ist. Aber Orte, und das ist auch ein Vorteil dieser Zeitschrift, hat ein gutes historisches Gedächtnis. Da werden immer wieder auch vergessene Autorinnen und Autoren präsentiert, als wären es unsere Zeitgenossen. Das ist eine wunderbare Idee.
Haben Literaturmagazinmacher auch so ein bisschen eine Entdeckerrolle? Also die entdecken einerseits neue Texte, aber auch alte, vergessene Texte.
Haben sie. Also das ist der Ort, denke ich, wo eben auch Vergessenes oder nicht mehr so Präsentes in Erinnerung gerufen werden kann. Das ist der wunderbare Ort, wo auch Entdeckungen präsentiert werden können. Wo sonst? Ich meine, viele Texte schaffen es nicht bis zum Buch. Einfach, weil da halt ökonomische Überlegungen vorrangig sind. Und dann sind Zeitschriften ein guter Ort, Autoren und Autorinnen Texte aus vergangenen Jahren nochmal in Erinnerung zu rufen und sie auch vorzuschlagen, eventuell für eine Buchpublikation. Es gibt da viele Beispiele, wo Vergessenes nochmals ausgegraben wurde, nochmal neu zugänglich gemacht wurde.
Und fällt Ihnen da gerade was ein?
Ja, zum Beispiel gibt es ja Beispiele bei Schreibheft, wo
Beispiel, was ist Schreibheft?
Schreibheft ist eine Zeitschrift, die in Essen erscheint, also keine schweizerische Zeitschrift halt jetzt, wo Tommaso Landolfi beispielsweise im deutschen Sprachraum vollkommen vergessen, nahezu unbekannt, vor ein paar Jahren wieder lanciert wurde. Und das hatte dann zur Folge, dass auch eine wunderschöne Ausgabe mit Texten von Landolfi neu herausgegeben wurde.
Martin Zing, Sie haben ja selbst auch eine Zeitschrift, eine Schweizer Literaturzeitschrift herausgegeben bis 2006, den Drehpunkt, der ist inzwischen eingestellt worden. Da haben Sie gemeinsam mit Rudolf Bussmann rund 80 Ausgaben herausgegeben zu verschiedenen Themen, amerikanische Lyrikerinnen über das Reisen oder die junge Schweizer Theaterautorenszene. Wie haben Sie jeweils eine neue Ausgabe geplant?
Wir sind natürlich auch von dem ausgegangen, was uns interessierte, wo wir unsere Neugierde lodern sahen und uns gedacht haben, da möchten wir gerne mehr wissen. Also beispielsweise Hörspielszene Schweiz. Was läuft eigentlich da? Wer schreibt Hörspiele? Wie sehen diese aus als Texte? Und haben beispielsweise, um bei den Hörspielen zu bleiben, jemanden gefragt von Radio Deres, ob er uns, das war Stefan Heilmann, helfen könnte und uns beraten könnte. Und dann haben wir also Texte aufgetrieben. Dasselbe haben wir gemacht bei jungen, damals noch ziemlich unbekannten Theaterautoren und Autorinnen. Auch da haben wir uns Hilfe geholt Das hat Ursina Greuel dann für uns gemacht. Oder wir haben uns gedacht, wir möchten mehr wissen über amerikanische Lyrikerinnen, nachdem wir gemerkt haben, dass da passiert was ganz Interessantes, und haben also auch da mit jemandem zusammengearbeitet, der sich da auskannte. Und so haben wir immer das, was uns interessant schien, zum Thema der Nummer gemacht und beschlossen, dass das auch für andere interessant sein sollte. Und das wurde es dann auch sehr oft, nicht? Das hat gut geklappt.
Haben Sie da auch Experimente gewagt?
Ja, sicher. Es gab natürlich auch Nummern, wo nicht alle ganz verstanden haben, was wir wollten. Also zum Beispiel haben wir eine Schiller-Nummer gemacht, Schiller Remixed. Und einen wunderbaren kleinen Text von Schiller zur Bearbeitung angeboten. Das haben die Autoren und Autorinnen natürlich ganz toll gefunden. Gewisse Teile des lesenden Publikums waren da vielleicht etwas überfordert, weil eben nicht Schiller gefeiert wurde, sondern Schiller bearbeitet wurde. Wir haben aber auch schon frühzeitig Autoren und Autorinnen gedruckt, die noch nicht so bekannt waren. Also zum Beispiel 1982 haben wir, ich glaube, das war eine deutschsprachige Erstpublikation dieses Autors, Gedichte gebracht von Derek Walcott, damals restlos unbekannt. 10 Jahre später war er Nobelpreisträger der Literatur zum Beispiel.
Wenn man davon ausgeht, dass eine Literaturzeitschrift eher ein Nischenprodukt ist, also es zeigt sich auch daran, dass es häufig sehr tiefe Auflagen nur sind, ist es gerade das, was einem auch die Freiheit gibt, Experimente zu wagen, weil man sich von vornherein nicht an eine große, breite Masse wenden muss?
Man muss ja nicht auf die Bestsellerliste, und die Zeitschrift muss ja auch nicht unglaublich vielen Leuten gefallen. Gut ist, wenn die Zeitschrift Inserate kriegt von Verlagshäusern, damit ist ein Teil der Finanzierung ermöglicht. Aber man hat natürlich große Freiheiten. Und Zeitschriften tragen immer auch die Handschrift der Herausgeber oder Herausgeberinnen. Das ist immer irgendwo eine persönliche Angelegenheit. Die Herausgeber müssen sich nicht mit eigenen Texten in die Nummer hineinbegeben und sich einmischen sozusagen. Sie müssen einfach Interesse haben, eine Offenheit in alle Richtungen. Und da gibt es immer ein Publikum, das diese Neugier belohnt und diese Neugier eben auch wieder aufbringt als lesendes Publikum.
Vor uns liegt jetzt so ein Stapel mit Literaturmagazinen, eher jüngere Magazine, eher neuere Magazine. Was auffällt, dass sie sehr aufwendig gestaltet sind, sehr schön auch gestaltet, verschiedene Formate haben. Viele haben auch Bilder und zum Teil auch Fotostrecken. Sie haben es vorhin schon erwähnt, in Entwürfe zum Beispiel. Liegt da auch ein Potenzial in dieser Verbindung von Text, Grafik oder Text und Kunst, Text und Fotografie?
Die Verbindung wird sicher überall so aussehen, dass die Bilder, Fotos, Illustrationen etc. eben doch nicht illustrieren sollen. Ich denke, dass alle Bildbeiträge in Literaturzeitschriften darauf pochen, dass sie eine gewisse Selbstständigkeit haben und nicht einfach als Illustration des Textes dienen. Aber es bringt natürlich zwei Kunstgattungen miteinander ins Gespräch, und das ist immer sehr spannend, weil da natürlich auch die Verwandtschaft, die Ähnlichkeit von Bemühungen sichtbar wird. Die jüngeren Literaturzeitschriften, die Sie eben auf dem Tisch hier liegen haben, haben alle in irgendeiner Weise das Bedürfnis, da zwei Kunstgattungen miteinander zu verknüpfen. Und das muss nicht ein textlicher Kommentar zum Bild oder ein bildlicher Kommentar zum Text sein, sondern einfach ein Nebeneinander, was einfach spannend ist, interessant ist.
Ist es vielleicht aber auch eine Anpassung an den veränderten Lesergeschmack oder an die multimediale Welt, in der wir uns befinden, mit dem Internet und
glaube ich nicht. Es ist einfach jetzt auch technisch sehr viel einfacher und günstiger geworden, Illustrationen oder Bilder generell jetzt zu bringen. Es war früher kostbar, kompliziert vom Druckverfahren her. Heute ist das einfacher. Es muss nicht eine Konzession sein. Zwischen den Zeilen kommt ohne Bilder aus. Das geht auch ganz gut und ist nie eine Bleiwüste. Es geht auch nicht darum, irgendwelche Texte aufzulockern. Die Texte bleiben Texte und die Bilder bleiben für sich, sind einfach in der gleichen Nummer versammelt, und insgesamt bilden sie ein interessantes Angebot.
Gerade diese jüngeren Magazine, jetzt nicht in der Schweiz, haben wir ja schon darüber gesprochen, da gibt es ja eher weniger. In Deutschland scheint aber irgendwie so ein bisschen eine Renaissance der Literaturmagazine stattzufinden im Moment. Also die heißen SIG, Bellatriste, Sprachgebunden oder Spella. Wo sehen Sie die Zukunft und die Chancen von solch jüngeren Magazinen?
Diese Zeitschriften erscheinen ja zum Teil im Umkreis von Ausbildungsstätten. Also Bellatriste zum Beispiel erscheint in Hildesheim, wo es auch einen Lehrgang literarisches Schreiben gibt. Edith, das auch auf diese Liste gehört, erscheint in Leipzig, wo es auch einen Lehrgang gibt für literarisches Schreiben. Das heißt, es sind auch viele junge Autoren und Autorinnen, die sich nun ihr eigenes Publikationsorgan schaffen, aber nicht nur für den eigenen Auftritt, sondern dieses Papier sozusagen durchaus auch anderen zur Verfügung stellen. Es muss natürlich auch, das gehört eigentlich zum Wesen von Literaturzeitschriften, immer wieder was Neues erfunden werden, so wie natürlich auch Literaturzeitschriften gelegentlich auch wieder halt eingehen. Es gibt einen großen Friedhof mit Literaturzeitschriften, die wunderbar waren zu ihrer Zeit und irgendwann mal sind sie halt eingestellt worden. Weil es derart so personengebunden ist, auch ist ganz klar, dass Literaturzeitschriften irgendwann mal am Ende sind, aber das erklärt auch, warum wieder neue entstehen. Und zum Teil sind das sehr spannende. Also das SIG zum Beispiel, das nur jährlich erscheint einmal, versucht doch mit großer Sorgfalt bestimmte Abbilder zu geben von dem, was jetzt neu aktuell geschrieben werden. Da stehen auch Texte drin, die anderswo gar keine Chance hätten. Da sind sicher auch zwei, drei Schreibende dabei, die irgendwann mal auch Bücher veröffentlichen werden oder vielleicht auch schon haben, die aber Texte geschrieben haben, die vielleicht noch nicht in einem Buch vorkommen können.
Die Literaturzeitschrift SIG, von der hier zuletzt in einem Gespräch mit Martin Zink die Rede war, ist ein Magazin, das sich auf literarische Neuentdeckungen spezialisiert hat. Autorinnen und Autoren können ihre Manuskripte auch ungefragt einsenden und die Redaktion druckt dann die besten Einsendungen ab. Um die 700 Einsendungen pro Ausgabe erhält die Literaturzeitschrift SIG. So gehen viele Literaturzeitschriften vor, aber längst nicht alle. Zum Beispiel die Zeitschrift Sprachgebunden. Am Beispiel der Zeitschrift Sprachgebunden lässt sich aufzeigen, wie Literaturmagazine ein reizvolles Medium sind, das eine gelungene Mischung aus Literatur und feuilletonistischen Beiträgen bietet. Die Herausgeber von Sprachgebunden, Jan Falk und Jonas Räuber, verstehen ihre Zeitschrift nicht primär als Entdeckermagazin, erklärt Jan Falk.
Bei uns kann man vielleicht sagen, dass wir insgesamt dieses Entdeckerkonzept ein bisschen weiter gefasst zu verstehen versuchen, indem wir sagen, wir blicken nicht nur auf die aktuelle Szene, sondern oder nicht nur auf die aktuelle deutschsprachige Szene, sondern versuchen eben auch auf allen uns zur Verfügung stehenden Kanälen ins Ausland zu schauen und im besten Fall auch ein bisschen diachron zu arbeiten, wenn man das möchte, Sachen auch vielleicht wieder zu entdecken, die vergessen wurden. Das heißt also eher im besten Fall so ein zeitlich ländersprachliches Panorama aufzufächern und da drin eben dann spannende Schwerpunkte zu setzen und interessante Konstellationen herzustellen. Also eher eine Erweiterung oder einen Schritt weg von der ausschließlichen Literaturzeitschrift hin zu einer teilweise eben dann eher journalistischen Schwerpunkten oder eben essayistischen.
Sprachgebunden erscheint seit 2007 zweimal jährlich. Die aktuelle Ausgabe ist zu einer Sonderausgabe geworden über arabische Literatur im Exil.
In der aktuellen Ausgabe stellen wir vier Autoren vor. Da hatten wir natürlich mit dem Thema, was wir uns gesetzt haben, ein bisschen das Problem, dass eine unglaublich vielfältige und diverse Szene ist und im Grunde unmöglich ist, in so einem kleinen Heftformat so etwas wie einen repräsentativen Querschnitt zu geben. Und aus dem Grund haben wir uns entschieden, dass wir vier Autoren vorstellen, die sehr unterschiedliche Textformen abdecken und auch aus ganz verschiedenen Generationen kommen. Man kann vielleicht sagen, dass wir neben der Faszination für die Texte uns auch haben interessieren lassen von den Lebenswegen, die wir über eher die Porträts oder Essays versucht haben abzudecken oder uns da anzunähern, weil es alles Personen sind, die unglaublich lange Wege hinter sich haben und die in ganz verschiedenen Funktionen gearbeitet haben. Es sind nicht nur Dichter oder Autoren, es sind auch Übersetzer und Journalisten, Literaturvermittler und Herausgeber, also haben ganz verschiedene Funktionen.
Einer der vier Autoren im aktuellen Heft ist etwa der irakische Autor Samuel Shimon. Von ihm ist ein Auszug aus seinem 2005 auf Englisch erschienenen Roman «An Iraqi in Paris, ein Iraker in Paris» abgedruckt. Es ist ein autobiografischer Roman und er beschreibt, wie der Autor, ein Kinofreak, mit 24 Jahren den Irak verließ, um in Hollywood Regisseur zu werden. Nach Hollywood gelangte er jedoch nie. Stattdessen erzählt der Roman seine mehrjährige Odyssee durch verschiedene arabische Länder, die schließlich in Paris endet. Samuel Shimons Text in der aktuellen Nummer von Sprachgebunden wird ergänzt durch ein Porträt des Schriftstellers. Dazwischen gestreut finden sich Bilder. Bilder des Kalligrafen Hassan Massoudi. Es sind kleine kalligrafische Spruchbänder, die mit großen, dicken Pinselstrichen kombiniert sind. Sprachgebunden nennt sich explizit eine Zeitschrift für Text und Bild. Jan Falk.
Also wenn man da vielleicht ganz am Anfang beginnt oder mit unserer Ursprungsmotivation die Zeitschrift zu gründen, da war es auf jeden Fall so, dass wir festgestellt haben oder das Gefühl hatten, dass viele Magazine gibt, die Literatur auch mit Kunst verbinden, aber in ganz vielen Fällen oft eher ein illustratives Verhältnis entsteht. Also dass der Schwerpunkt ganz klar auf literarischen Texten liegt und ansonsten eben Künstler noch so ein bisschen marginal mitbehandelt werden. Und wir wollten zum einen ein bisschen versuchen auszuloten, wo Schnittstellen sind zwischen Literatur und Kunst und versuchen mal zu schauen, wo Begegnungen stattfinden zwischen Autoren und Künstlern.
Mit der Kalligrafie, einer Kunst des Schriftbildes, werden die Herausgeber ihrem Konzept, das Bild nicht bloß illustrativ einzusetzen, gerecht. Die sorgfältig edierten Texte, die mit Essays und Interviews von und mit den Künstlern sowie mit einem substanziellen Beitrag aus der bildenden Kunst kombiniert werden, ergeben zusammen eine 170 Seiten starke Zeitschriftenausgabe. Eigentlich schon fast ein Buch. Die aktuelle Ausgabe von Sprachgebunden verbindet mit gut durchdachter Dramaturgie das heterogene Material zu einem sinnhaften Ganzen. Was keine leichte Aufgabe ist bei einem so großen Thema wie der arabischen Literatur. Für eine nächste Ausgabe, erzählt Jan Falk, ist ein Themenheft zu Literatur und Raum angedacht. Sicher sei das noch nicht. Jedes neue Heft sei ein Experiment und auch mit einem gewissen Risiko verbunden.
Dadurch, dass es gerade in Deutschland kaum noch so etwas wie beständige oder Dauerförderung gibt für Publikationsprojekte, ist es immer wieder ein neuer Anlauf nach einiger Zeit, neue Gelder einzuwerben, zu sehen, dass die Finanzierung steht, gerade wenn man auch mit Übersetzungen arbeitet, man da natürlich auch nochmal andere Honorarposten zu decken hat, als in dem Fall, wo man nur mit deutschsprachigen Autoren zusammenarbeitet. Also von daher ist es immer wieder ein neues Experiment, was aus dem Heft redaktionell entsteht, aber es ist natürlich auch immer wieder ein Kampf um die Finanzierung und um die Machbarkeit.
Für die aktuelle Ausgabe zum Beispiel ist man eine Kooperation mit dem arabisch-deutschen Internetportal Kantara eingegangen. Eine Lösung für ein Heft. Das nächste Mal müsse man sich was Neues überlegen. Viele junge, unabhängige Magazine kämpfen mit ähnlichen Problemen. Die Arbeit ist ehrenamtlich. Im besten Fall ist das Magazin selbsttragend und finanziert sich durch Abos und Verkauf sowie Anzeigen. Manche erhalten zudem öffentliche oder private Gelder. Aber an die Autoren können oft keine Honorare bezahlt werden. Diese Schwierigkeiten teilen alle jungen unabhängigen Magazine. Und das hat die beiden Herausgeber von Sprachgebunden, Jonas Räuber und Jan Falk, dazu bewogen, das Vernetzungsprojekt Junge Magazine ins Leben zu rufen. Das Projekt besteht aus einem jährlichen Arbeitstreffen verschiedener junger Magazine. Die Treffen schließen auch ein Rahmenprogramm mit ein, mit Lesungen von Autorinnen und Autoren und einem kleinen Messebetrieb, wo sich die Magazine vorstellen können.
Was man auf jeden Fall sagen kann, ist, dass wir durch die Treffen, die wir organisiert haben, eine andere Aufmerksamkeit erzeugen konnten, wo wir einfach die Chance nutzen, mal zu sagen, schaut, was es für eine vielfältige, produktive Szene ist. Und ansonsten ganz praktisch und konkret, wir haben gemeinsam Messeauftritte gemacht in Leipzig und in Frankfurt auf den Buchmessen und wir arbeiten ansonsten oder versuchen ganz praktisch zusammenzuarbeiten und zu überlegen, was für Perspektiven gibt von gemeinsamer Werbeakquise oder Gemeinschaftsvertrieb oder also ohne die ganzen handfesten praktischen Dinge, die alle betreffen und auch immer wieder mit jeder Ausgabe neue Probleme darstellen.
Zum Projekt gehört zudem ein gemeinsamer Internetauftritt. junge-magazine.de, versammelt Informationen zu einem Dutzend junger Literaturmagazine, sagt Jan Falk.
Das sind alles Magazine, die in einer etwas längeren Zeitspanne oder zumindest in den letzten Jahren sehr intensiv das mitgeprägt haben, was man vielleicht eine junge Literaturszene in Deutschland nennen könnte. Also die wichtige Entdeckerarbeit geleistet haben, aber in vielen Fällen auch sehr spannende Kombinationen aus Text, Präsentation und Design oder auch verbindenden Elementen zwischen Kunst und Literatur gezeigt haben. Also es sind, wenn man so will, glaube ich, alles sehr produktive Redaktionen, die stark experimentieren und in vielen Fällen auch eine ganze Menge mitbewegt haben. Was wir bieten können, ist auf jeden Fall ein kleiner subjektiver Ausschnitt von Magazinen, die unserer Meinung nach eben wirklich alle spannende Arbeit machen. Und also von daher ist es eins der möglichen Werkzeuge, ein bisschen die Szene vielleicht zu lichten oder vielleicht auch ein Einstieg, eben zu gucken, was ist das für eine Auswahl und von da aus weiter zu gucken.
Ein Einstieg in die Welt der Literaturmagazine und Literaturzeitschriften. Eine große, vielfältige und fast unüberschaubare Welt. Zahlen zu nennen ist schwierig, aber vorsichtig geschätzt darf man von über 100 Zeitschriften ausgehen, die sich im deutschsprachigen Raum mit Literatur befassen. Da gibt es viel zu entdecken.
Sarah Herwig hat mit Jan Falk gesprochen, dem Herausgeber der Literaturzeitschrift Sprachgebunden, und mit dem Literaturkritiker und Publizisten Martin Zink über Literaturzeitschriften. Das Online-Portal, das erwähnt worden ist in der Sendung, das Online-Portal Junger Magazine, finden Sie unter der Internetadresse www.junge-magazine.de.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.